Elftens. Beziehung und Sache.
Sie wissen, Verhandlungen finden immer auf der Inhalts- und Beziehungsebene statt. Die Inhaltsebene, das wäre das, was wir mit dem Verhandlungsgegenstand bezeichnen. Und der Verhandlungsstil wäre das, was wir der Beziehungsebene zuordnen können. Also wie sage ich etwas und wie ist meine Körpersprache. Das Ganze hängt natürlich davon ab, wie die Sympathielage ist von den beiden Verhandlungspartnern. Wichtig ist es, darauf zu achten, dass ich über die Aussagen auf der Inhaltsebene nicht in Beziehungsstörungen reingerate. Was unterstützt jetzt die Beziehungsebene? Die Beziehungsebene wird unterstützt von Vertrauen, was ich dem anderen entgegenbringe, von Gemeinsamkeiten, die entstehen während der Verhandlung oder auch durch Sachen, Dinge, die wir vorher ausgetauscht haben, zum Beispiel in der Smalltalk-Phase oder sonstige Gemeinsamkeiten, sportlicher Art, Hobbyart und sonstige Dinge. Dann der Respekt voreinander. Dann die Frage, ist es eine kooperative Verhandlung oder mehr eine Konkurrenzsituation? Ist die Zuneigung zueinander da oder eher eine Abneigung? Also auch die Akzeptanz des anderen, was ganz wichtig ist. Und dann von mir die Fähigkeit, mich einzufühlen. Man spricht hier von Empathie. Ja, Verhandlungen werden bestimmt von zwei Grundinteressen. Einmal dem Verhandlungsgegenstand und auf der anderen Seite den Personen. Der Verhandlungsgegenstand, hier geht es ganz einfach um die sachlichen Auseinandersetzungen, um Vertragsabschlüsse, um Profit sehr oft. Und auf der Personenseite, da geht es um Beziehungen, um Gefühle. Man will eine Übereinkunft erzielen, eine gute Beziehung zum Verhandlungspartner haben. Und die Falle lauert hier in der Wahrnehmung. Ich plädiere dafür, dass Sie intensiv künftig mehr auf die Wahrnehmung achten. Einmal das, was gesagt wird, aber auch doch auf das, was nicht gesagt wird. Also reinhören in die Worte, in die Sätze, was wird dazwischen nicht gesagt. Und auf die Körpersprache. Über die Körpersprache bekomme ich sehr viele Informationen über den momentanen Gefühlszustand des Gesprächspartners. Und die Wahrnehmung ist durch Filter reduziert. Sie kennen diese Bilder, vielleicht kennen Sie das Bild mit der alten Frau und mit der jungen Frau. Was wechselt? Mal sieht man die alte Frau, mal sieht man die junge Frau. Das hängt davon ab, wie einfach die Wahrnehmung vom Gehirn gesteuert wird. Und hierzu ein Beispiel, was ich schon sehr oft im Seminar eingesetzt habe. Da gibt es einen Film, da spielen 6 junge Leute mit 2 Bällen. Und die einen, die drei von den jungen Leuten sind schwarz angezogen. Die haben ihren eigenen Ball und 3 haben weißes Zeug an und haben einen eigenen Ball und schmeißen jetzt innerhalb der weißen Gruppe und innerhalb der schwarzen Gruppe sich diesen Ball zu. Das Problem ist, die laufen durcheinander. Und jetzt lasse ich die Seminarteilnehmer zählen, wie groß der Ballwechsel ist. Also wie oft hat der Ball gewechselt bei den Weißen und wie viel bei den Schwarzen. Und die Ergebnisse sind immer unterschiedlich. Sie differieren bis zu 8 Bällen. Man lässt sich also stören. Die Wahrnehmung ist, obwohl man sich genau darauf konzentriert, auf den Ballwechsel, ist begrenzt. Also die Zahlen liegen immer so zwischen 12 und 20 Ballwechseln. Aber das ist nur ein Teil der Erkenntnis. Viel dramatischer ist, dass während dieses Ballwechsels von etwa 1 Minute ein Gorilla durch das Bild läuft. Der läuft von rechts ins Bild rein und es ist wirklich faszinierend. Die weißen Bälle beobachtet haben, sehen den Gorilla gar nicht. Der Gorilla ist schwarz angezogen und die auf die schwarze Gruppe achten, da habe ich so etwa die Hälfte sieht den Gorilla und die andere Hälfte nicht. Und ich darf Ihnen versichern, das ist im Nachhinein immer ein herber Moment, wenn ich den Film den zweiten Mal zeige und alle sehen den Gorilla. Also ein ganz klares Zeichen dafür, dass wir in unserer Wahrnehmung reduziert sind. Ja, kommen wir nochmal auf das Grundproblem Mensch zu sprechen, die Beziehungsseite. Was sind die Fallen, die wirklichen Fallen auf der menschlichen Ebene? Es sind die Emotionen zum einen, Zum anderen die Vorstellungen, die Menschen haben. Und zum dritten die Kommunikation. Fangen wir mal an mit den Emotionen. Ich muss erstmal Emotionen erkennen und verstehen. Und zwar die eigenen Emotionen, die ich in einer Verhandlung habe, sowie auch die Emotionen vom Verhandlungspartner. Deswegen ist ja die Wahrnehmung so wichtig, dass ich sehe über die Art, wie er redet und Körper, Mimik, Gestik, wo ist sein emotionaler Zustand, also was habe ich ausgelöst durch die Form meiner Kommunikation. Wenn ich jetzt merke, dass der andere wirklich sauer ist, dann spreche ich das an. Das heißt, ich spreche die Gefühle an, gehe mal raus aus der Sachebene und spreche über unsere Kommunikation. Und da sind meine Beobachtungen, dass dadurch die Verhandlungen sehr aktiv werden. Wenn ich jetzt merke, und das ist jetzt wiederum auch abhängig von dem Persönlichkeitstyp, der vor mir sitzt, dass jemand einfach schneller erregt ist, dann muss ich auch mal den Dampf ablassen bei der anderen Seite. Und während jemand etwas lauter wird, Sie kennen das vielleicht auch mal bei einer Reklamationssituation am Telefon, dann ist es das Beste, man sagt nichts, hält den Hörer so etwas vom Ohr ab und lässt den anderen mal richtig Dampf ablassen. Während der Zeit ruhig zuhören, auf Angriffe nicht reagieren und auf keinen Fall unterbrechen. Die Emotionen bei Verhandlungen, auch hier wieder das Beispiel dem Eisberg. Ich darf hier nochmal auf den Eisberg eingehen, weil ich nicht sicher bin, ob jeder dieses Modell kennt. Stellen Sie sich vor, Sie sehen vom Eisberg nur das obere, was oberhalb des Wassers zu sehen ist. Und da reden wir in der Psychologie davon, das wären so etwa 10%. Und das ist die Metapher für die in einem Kommunikationsprozess, in einer Verhandlung auszutauschenden Zahlen, Daten, Fakten. Hier geht es um Ratio, hier geht es um logische Informationen, das, was der Verstand einfach erfassen kann. Bei der Verhandlung sind wir hier auf der Positionsebene. Wir sagen, was wir wollen, um was es geht. So, das, was wir nicht sehen, also unterhalb der Wasseroberfläche ist, etwa 90%, das kann variieren, 80, 70 oder auch 95% oder manchmal sogar 100%. Da finden wir die Motive, die Bedürfnisse, die Befürchtungen, Ängste, Sorgen, Emotionen, das Unbewusste, unsichtbar, was man nicht sehen kann, was nicht unbedingt anfassbar ist, also verdeckt ist. Die Psychologen sprechen hier von, es ist psychologisch. Da sind natürlich auch die Sachen drin, die uns geprägt haben durch unsere Erfahrung, Erziehung, Werte, Grundmuster, unsere eigene Identität. Es ist verdeckt, wir reden darüber nicht. Und das ist genau die Interesseebene. Und dazwischen, zwischen der Position und dem Interesse, so auf der Höhe des Wassers, gerade wo das Wasser anfängt, da sprechen wir von den Vorstellungen und daraus kommen auch die meisten Antworten in einer Gesprächsführung. Das zweite Problem sind die Vorstellungen. Hierbei geht es darum, sich einfach mal in die Situation des anderen zu versetzen. Denn Sie wissen, das halbvolle Glas Wasser wird von einem anderen möglicherweise als halb leer betrachtet. Und das ist einfach eine Frage der Vorstellung oder auch der Einstellung. Also das Erkennen der Sichtweise der anderen Partei kann der Weg zur Lösung sein. Die Erkenntnis, dass der andere die Sache einfach nur anders sieht, reicht nicht aus, sondern ich muss hier tiefer reingehen. Dazu gehört natürlich auch, dass ich die eigenen Vorstellungen anspreche und überprüfe. Denn es kann ja sein, dass meine Vorstellungen, die sich gebildet haben über Jahre, Jahrzehnte, durchaus nicht mehr dem Stand der aktuellen Dinge entsprechen. Ganz wichtig ist hierbei, egal was der andere sagt, keine Schuldzuweisungen machen, also keine Schuldzuweisungen an die Gegenseite und gehen Sie auf die Insel des anderen Menschen drauf. Wenn es um interkulturelle Verhandlungssituationen geht, dann ist ganz wichtig, das Gesicht des anderen wahren lassen. Zu dem Thema Vorstellungen, auch hier ein kleines Beispiel. Und dazu wäre es sinnvoll, wenn Sie sich mal ein Blatt Papier nehmen und auf das Blatt Papier ein Quadrat zeichnen. So etwa 10 mal 10 Zentimeter. Und dann teilen Sie dieses Quadrat auf 4 mal 4 Quadrate, die Sie in das große Quadrat einzeichnen. Also 4 mal 4 wird begrenzt von dem großen Quadrat. So, und jetzt kommt meine Frage an Sie und die Frage heißt, wie viele Quadrate sehen Sie? Und antworten Sie ganz spontan. Ja, aus den Beobachtungen, die ich so mache, wenn ich die Übung mache, kommen jetzt folgende Reaktionen, angefangen von 16, meistens kommt sofort 17 und nach etwas längerem Überlegen, dann kommt 18, 21, 22 und wenn es ganz gut läuft, auch 26. Vielleicht haben Sie schon gerechnet, es sind 30 Quadrate. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass wir aufgrund unserer Vorstellungswelt sofort etwas parat haben. Das heißt, wir sehen etwas, wir sehen 4 mal 4, das Große noch dazu, 16 und 1 sind 17, und das ist das Erste, was wir sagen. Und wenn wir etwas tiefer reinschauen, uns etwas Zeit lassen oder hinterfragen oder etwas analysieren, dann merken wir mit mal, dass viel mehr noch dahinter ist, als das, was wir als Erstes in der ersten Vorstellung gesehen haben. Und das ist einfach wichtig zu wissen, dass in einer Verhandlung ich viel tiefer reingehen muss, im Gegensatz zu einem Verkaufsprozess, wo ich durchaus auch auf der oberen Fläche bleiben kann und mich konzentriere, mehr auf Argumentation nutzen. Bei einer Verhandlung muss ich tiefer runtergehen, weil sonst finden wir keine gemeinsamen Lösungen, die wirklich im Sinne von Win-Win sind. Ja, dieses Thema Vorstellung ist so wichtig in einer Verhandlung, eben weil diese Vorstellungsebene ist auch eine kleine Falle, denn ich muss tiefer runter. Die Vorstellungen werden oft als Interessen identifiziert, sind sie aber nicht. Deswegen noch ein paar weitere Beispiele. Stellen Sie sich vor, Sie sind Mieter einer Wohnung und Ihr Vermieter kommt zu Ihnen und sagt, ich will die Miete erhöhen. Und dann sagen Sie zu dem Vermieter, ja, die Miete ist jetzt bereits viel zu hoch. Und der Vermieter sagt zu Ihnen, ja, die Miete wurde schon lange nicht mehr erhöht und muss erhöht werden. Und die Frage an Sie, wer hat Recht, die werden Sie wahrscheinlich so beantworten, beide haben Recht. Und das ist genau die Krux bei den Vorstellungen, beide haben immer Recht. Oder an was denken Sie zum Beispiel, wenn ich sage Auto? An welches Auto denken Sie, welches Sie gerne mal fahren würden? Und da haben wir wieder das Bild der Vorstellung, irgendein Bild poppt auf. Oder in welchen Urlaubsort fahren Sie gerne oder wohin möchten Sie in Urlaub fahren? Und auch hier nach einer kurzen Überlegung, Ordnung im Gehirn und dann kommt ein Bild und da sind wir genau auf der Vorstellungsebene. Oder wenn Sie eine Firma haben und ich frage Sie, welche Mitarbeiter würden Sie denn als idealen Traummitarbeiter gerne einstellen? Und dann haben Sie ein Bild von dem, was der Mitarbeiter können sollte, welche Fähigkeiten er haben sollte, welche Kompetenzen. Und da bewegen wir uns genau auf der Vorstellungsebene. Erst die Frage, weshalb soll der Mitarbeiter diese Kompetenz haben? Kommen wir vielleicht auf die Interessensebene. Die Frage, wieso willst du dieses Auto so gerne haben, führt mich zu Interesse. Die Frage, warum fährst du gerne besonders in diesen Urlaubsort? Und das, was sie dann sagen, das führt mich dann langsam auf die Interessensebene. Sie sehen, meine Damen und Herren, Vorstellungen sind allgegenwärtig.